Alexander Reisner, Sie sind in Bukarest geboren und sind schon während der Schulzeit nach Deutschland ausgewandert. Vor nicht allzu langer Zeit sind Sie wieder nach Rumänien gekommen und wohnen jetzt in Kronstadt. Was hat Sie nach Rumänien gebracht und warum gerade Kronstadt?
Das war, wenn man so will, der Lauf des Lebens, so wie sich das halt eben manchmal ergibt. Ich bin vor 4,5 Jahren aus Deutschland weg, habe erst ein Jahr in Neuseeland verbracht, und als das Visum abgelaufen ist, man wurde ein bisschen klaustrophob auf der Insel, habe ich mir die Weltkarte angeguckt, und habe dort gesehen, es gibt ja noch ein Land, das nennt sich Rumänien, in dem ist man 84 geboren worden. Und hat dann gesagt, warum eigentlich nicht? Man hatte ein paar tausend Dollar in der Tasche, also genug Startkapital, um es dann irgendwie zu schaffen. Und seit April 2016 bin ich jetzt in Rumänien.
Mit welchen Erwartungen sind Sie zurückgekehrt?
Dadurch, dass ja das Rumänienbild der Rumänen ein fast ausschließlich negatives ist, und ich auch 2009 bereits ein Jahr in Rumänien gelebt hatte, auch im Haushalt meiner damaligen Lebensgefährtin, waren die Erwartungen nicht hoch, um nicht zu sagen, es waren überhaupt keine Erwartungen. Und deswegen konnte man auch nicht wirklich enttäuscht werden. Das ist ja der Vorteil Rumäniens, fällt mir auch bei vielen Touristen auf, dass sie am Ende das Land verlassen und sagen, ja, so schlecht war es ja eigentlich gar nicht, weil sie eben überhaupt keine Erwartungen haben. Und das ist, auch wenn es natürlich eine Katastrophe für ein Land ist, ein gewisser positiver Aspekt.
Sie haben ja vorhin das Wort Touristen erwähnt, aber unsere Hörer haben noch nicht erfahren, dass Sie eigentlich in Rumänien Reiseleiter sind. Und seit wann machen Sie das?
Das ging relativ rasch. Als ich im April 2016 gekommen bin, habe ich ein bisschen in einem Callcenter gearbeitet, hier in Bukarest, Ende 2016, seit 2,5 Jahren. Also Ende 2016 war eine Art Schulung, die gemacht worden ist mit der größten Reiseagentur Rumäniens, und effektiv dann April 2017.
Was hat Sie dazu bewegt, Reiseleiter zu werden?
Als ich damit angefangen hatte, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie sehr man von dieser Tätigkeit profitieren kann. Ich habe auf eine Jobannonce geantwortet. Ich hatte, wie bereits gesagt, davor für ein Callcenter gearbeitet. Und das ist ja ein Höllenjob. Das ist Callcenter, das sind große Stahl-, Beton-, Glasgebäude, wo Arbeitskollegen, die sich seit Jahren teilweise kennen, im Fahrstuhl sind und keiner sagt Guten Morgen, weil sie alle mit den Gesichtern in den Mobiltelefonen drin sind. Und ja, auf einen Jobinserat geantwortet. Man kam durch diese Schulung und hat dann, ja, man kann sagen, Blut geleckt, weil wenn man Migrant ist, hat man ja immer in gewisser Weise, ja, wie soll man sagen, ein gestörtes Verhältnis zu seiner Heimat. Dieser Satz kommt übrigens nicht von mir, sondern von Eginald Schlattner, der ist einem deutschsprachigen Publikum hier in Rumänien durchaus ein Begriff, und er hat vollkommen recht. Der Migrant hat immer ein gestörtes Verhältnis zu seiner Heimat, und wenn Sie dann als Reiseleiter arbeiten, nolens volens fangen Sie an, sich Geschichtsbücher anzugucken. Sie haben, ob Sie es wollen oder nicht, zu tun mit einer sehr breiten sozialen Facette von Menschen in einem Land, in diesem Fall Rumänien. Und so lernt man sehr, sehr viel darüber, zynischerweise auch, wie man geworden wäre, wenn man nicht das Glück gehabt hätte, auszuwandern. Und wenn man aus Rumänien kommt, dann ist es, gerade wenn man 84 geboren worden ist, gerade jetzt, ich bin vom Bahnhof zu Fuß hierher gekommen, und wenn Sie über diese breitere Straße gehen und nach rechts gucken, sehen Sie das Haus des Volkes, das ja auch Jahrgang 84 ist. Und wenn man sich ein kleines bisschen auch ökonomisch damit befasst, was da eigentlich in Bukarest passiert ist, 7 Quadratkilometer in Friedenszeiten einfach abgeholzt, mit Ausnahme von einer Handvoll Kirchen, die man irgendwie noch dislozieren konnte. Dieses Land hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Das war schon vor 30 Jahren so, und das ist leider auch heute so.
Welche wären denn die positiven Aspekte dieses Berufs und welche die negativen?
Na, der positive Aspekt ist, man bildet sich. Man ist ständig unterwegs. Ich mache so circa 30.000, 35.000 Kilometer pro Saison. Nicht nur im Bus, sondern auch mit den Bahnfahrten. Man ist ja entweder, muss man zum Flughafen nach Bukarest, ganz, ganz selten zum Flughafen nach Hermannstadt oder eben an die Westgrenze. Nur dieses Jahr bin ich 7 oder 8 Mal dann auch an die Westgrenze gefahren. Man kommt mit einer unglaublich breiten Facette an Menschen in Kontakt. Und man ist natürlich auch in der Lage, immer dann, wenn man innerhalb eines Landes lebt, auch wenn man von außen kommt, wird man irgendwann mal ein Teil des Landes. Und wenn man als Reiseleiter arbeitet, hat man immer auch die Perspektive des Gastes. Und man hat die Perspektive des deutschen Gastes, man hat die Perspektive des taiwanesischen Gastes. Ich hatte jetzt vor kurzem Amerikaner. Manchmal kommen sie aus der Oberschicht, manchmal aus der Mittelschicht. Und die Perspektiven, sind immer unterschiedlich. Und das macht diesen Beruf natürlich sehr interessant und spannend. Ein weiterer positiver Aspekt ist, er ist natürlich im Verhältnis zum Lohnniveau hier in Rumänien sehr, sehr gut bezahlt. Also inklusive Trinkgeldern und allem drum und dran kalkuliere ich mit 100 Euro netto am Tag und müsste eigentlich nichts ausgeben, weil man ja drei Mahlzeiten mehr oder weniger hat. Und deswegen, also man spart relativ viel Geld, wenn man in der Lage ist, das zu machen. Jetzt bin ich persönlich kein Geldsparer. Die rumänische Kneipenwirtschaft freut das insbesondere. Und der negative Aspekt ist, man kratzt buchstäblich die Oberfläche auf und man sieht teilweise, wie kaputt ein Land eigentlich ist, weil viele Sachen in Rumänien schlichtweg nicht funktionieren. Und sie funktionieren nicht schlecht im Verhältnis zu einem etablierten westeuropäischen Land. Sie funktionieren schlecht im Verhältnis zu der unmittelbaren Konkurrenz, Bulgarien zum Beispiel, gerade im Bereich des Tourismus, die sich ja sehr gut gemacht haben. Und das ist in Rumänien nicht der Fall. Und leider, wenn man weiter kratzt, sieht man auch, was da nicht passiert. Und man sieht buchstäblich ein Land, das in der Kontrolle von Ratten ist. Das ist Rumänien. Und das ist ein sehr, sehr negativer Aspekt für mich. Und der wird auch dazu führen, dass ich wahrscheinlich Ende des Jahres das Land wieder verlassen werde. Meine Mutter hat mir oft, als ich ein Kind war, sie ist Siebenbürger Sächsin, hat also ein von Hause aus negatives Rumänienbild. Das ist leider bei den meisten Sachsen so der Fall. Immer gesagt, fie care passere piere pe limba ei, was so viel bedeutet wie jedem das seine. Jeder Mensch ist mehr oder weniger seines eigenen Glückes Schmied oder im Umkehrschluss ist verantwortlich für seine eigene Armut. Und zynischerweise habe ich durch diesen Job 30 Jahre später verstanden, was sie eigentlich damit gemeint hat. Die rumänische Gesellschaft ist eine, die sich nicht helfen möchte. Der Großteil der Menschen, die in diesem Land geblieben sind, man kann ja nicht den Rumänen pauschalisieren. Es gibt ja durchaus eine gewisse Oberschicht, die allerdings innerhalb mehrerer Wellen entweder liquidiert worden ist. Das war das, was unmittelbar nach 1947 passiert ist. Da ist ja praktisch die dünne rumänische Oberschicht komplett dekapitiert worden. Und nach 1990 und vor allem ab ca. 2000, als dann auch die Ingenieure und, wie man so schön sagt, Facharbeiter fast geschlossen ausgewandert sind, stehen wir heute da und haben ein Land, das praktisch keine Elite mehr hat. Und das ist fast schon zynisch zu sehen, dass, soweit ich weiß, für Humanitas schreibend, ja, die Speerspitze, der frische Wind der rumänischen Intellektualität, ein Herr mit dem Namen Nerka Jovara war, der eigentlich, wie alt war er? 101 war er, als er gestorben ist und nach über 40-jährigem Exil praktisch wieder zurückgekommen ist. Der frische Wind kommt in Rumänien von 100-jährigen. Und das sagt schon sehr, sehr viel über dieses Land.
Ja, was funktioniert eigentlich nicht im Tourismus in Rumänien?
Wenn Sie sich angucken, wem gehören die 4- und 5-Sterne-Hotels? Wir haben praktisch keine unabhängigen 4- oder 5-Sterne-Hotels, die diese Klassifikation verdienen. Wenn Sie nehmen das Hilton Hotel in Bukarest, das zusammen mit dem Crowne Plaza in Bukarest, mit dem Europa Hotel in Euphorie Nord und drei Hotels in Poiana Brașov, diese Hotels, auch wenn sie westliche Ketten oder Franchises haben, werden ja besessen von einem Herrn, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, das kann man googeln, der im Jahr 2014 in zwei voneinander unabhängigen Prozessen jeweils circa 4 Jahre Haft bekommen hat. Es ist der ehemalige Besitzer von Rapid Bukarest, heute kein Erstligaverein mehr. Und das sagt ja schon relativ viel und das ist keine Ausnahme. Wenn Sie sich die Restaurants in Bukarest angucken, die großen, die angefahren werden mit Touristengruppen, sind alle Teil einer einzigen Kette. Es ist zum Beispiel das Pescăruș und das gehört zusammen mit dem Hanulu Manuk, mit dem Caro Cubere und der City Grill Gruppe und einer anderen Handvoll Restaurants. Und das sieht man. Das sind mehr oder weniger Monopole. Wenn es zwei oder drei Betreiber sind, würde man dann von einem Kartell sprechen. Und die haben, dadurch, dass sie keine Konkurrenz haben, gibt es keinen Markt. Es gibt also nicht die Marktmechanismen. Ich bin ein schlechtes Hotel, also muss ich bankrott gehen. Diese Hotels bleiben schlichtweg da. Es sind Platzhirsche. Und dadurch, dass wir eine sehr starke Bürokratie in diesem Land haben, sollten Sie auf die Idee kommen, Sie haben 20 Millionen Euro über und Sie sind eine unabhängige Person und Sie haben Erfahrung im Gastronomiegewerbe oder Gastgewerbe generell und Sie möchten ein ordentliches 4-Sterne-Hotel aufmachen, werden Sie mit Sicherheit eine Kontrolle ins Haus bekommen und Ihnen wird irgendwo ein Papier fehlen oder Sie werden irgendwo ein Komma falsch gesetzt haben und wenn Sie Glück haben, kommen Sie nicht in den Knast oder Sie bekommen Haftstrafen oder was auch immer. Also Rumänien ist in gewisser Weise eine logistische Diktatur, wo man dann, das sieht man übrigens auch im Parlament, da ist ja, wie viel, 50, 60% sind Advokatenprogenituren und das sieht man buchstäblich auf dem Markt. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel gewesen, was die Hotels und Restaurants angeht. Wenn wir über die Bussparte sprechen, sieht es ja noch viel schlimmer aus. In Rumänien bekommen Sie einen Reisebus zu einem Preis von 1 Euro pro Kilometer. Das wird jetzt den wenigsten etwas sagen. Das ist im Normalfall nicht genug, um überhaupt eine schwarze Null zu haben. Seit Jahren. Dieser Preis wurde ca. 2007 ausgehandelt mit den Agenturen, als es eben diese ökonomische Krise gab. 2008, 2009. Und seitdem sind die Kraftstoffpreise durchaus ein bisschen angestiegen. Der Lebensstandard ist ein bisschen angestiegen. Und das werden Busse immer noch zu 1 Euro pro Kilometer vermietet. Und das bedeutet, irgendwo muss das Geld ja gespart werden. Bei den Busfahrern selber können sie nur bis zu einem gewissen Niveau sparen. Weil wir haben offene Grenzen und die würden dann nach Westeuropa aus, was sie übrigens auch machen. Wir haben ganz große Probleme, Busfahrer zu finden, die man überhaupt einem westlichen Gast vorsetzen kann. Also die dann nicht ihre Nase putzen, indem sie sich eine Nüster mit dem Finger zuhalten und dann durch die andere einmal so ordentlich. Das ist ja Rumänien. Und gerade heute Morgen am Bahnhof dort gefrühstückt und diese schöne Geste dreimal gesehen. Es wird zum Beispiel daran gespart, dass die Busse viel zu alt sind, dass die Busse regelmäßig zersprungen Windschutzscheiben haben, dass die Busse einen sehr ungenügenden Sitzplatzabstand haben. Und jenseits dessen, dass die Busse keine Kaffeemaschine haben, was mittlerweile internationaler Standard ist und viele, viele andere Sachen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Komfort ist eine Katastrophe. Wir machen uns lächerlich. Und die Attitüde vieler Agenturen, vieler Akteure in Rumänien, in dieser Industrie, sie haben einen Bus mit 55 Sitzplätzen. Das ist mehr oder weniger ein Standard bei einer Länge von 12,50 Meter. Und sie haben 20, 25 Gäste im Bus sitzen. Und die Hälfte beschwert sich, dass sie buchstäblich keinen Platz für ihre Beine haben. Sie merken das an nach der Reise, sie sprechen mit der Agentur und was kommt zurück als Antwort? Und daran kann man die Attitüde sehen, ja, aber die saßen doch alleine auf zwei Sitzen. Aber was soll das? Wir haben ein Durchschnittsalter von 71 Jahren bei deutschsprachigen Touristen, ca. 71. Es ist eigentlich auch ein kleines bisschen mehr. Und in dem Alter kann man nicht 5 Stunden täglich schief sitzen. Selbst wenn neben einem niemand sitzt, ist das relativ schlecht, gerade wenn man einen Bandscheibenvorfall schon gehabt hat. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist eine Sache der Attitüde. Man merkt das an den Essen, die sie in den Restaurants bekommen. Es ist ein Essen, wo ich mittlerweile schon fast schon aggressiv werde, wenn ich sehe, dass ich das auf dem Menüplan habe, ist Kashkaval Pané. Kashkaval Pané ist so eine Art Back-Camembert, der wird aber hier in diesen Kreisen hier nicht schön mit Preiselbeeren serviert, sondern im Normalfall, wenn auf dem Menüplan steht, mit Tomate, bekommen sie teilweise eine ganze Tomate, die wird neben den Kashkaval Pané hingestellt. Manchmal wird sie filetiert, aber im Normalfall, das ist die Geste eines Kashkaval Pané, ist natürlich, es ist ein Magenstopfer. Und das geht aber eine Zeit zurück aus den 60er und 70er Jahren. Das haben mir Touristen erzählt, die damals schon einmal einen Billigurlaub in Rumänien gemacht haben. Als zweiten Gang gab es fast nur Kraut und das füllt den Magen nicht. Also gibst du als ersten Gang einen Magenblocker. Es ist ja voller Casein und Fett und das ist frittiert und danach ist der Magen erst einmal voll und der Gast steht auf, ist unzufrieden, aber er kann sich nicht einmal beschweren, weil er am Platzen ist. Und dieses Kashkaval Pané gibt es bis heute. Und wenn man einen Restaurantchef darauf anspricht, schämen sie sich eigentlich nicht, so etwas immer noch zu servieren, dann hat man das Gefühl, man käme vom Mond. Im Tourismus leider hat das natürlich zu dieser katastrophalen Entwicklung geführt, dass wir in einer Zeit des weltweiten Booms ökonomisch gesehen jetzt gerade erst vor ein paar Tagen gelesen, offizielle Statistik des rumänischen Tourismusministeriums, tatsächlich 12 Monate am Stück, das ist also nicht irgendwie so ein Spike, 12 Monate am Stück geht die Anzahl der ausländischen Touristen zurück. Und was noch viel schlimmer ist, ist der wichtigste touristische Markt, den es heutzutage gilt zu erschließen. Das sind ja nicht die Deutschen. Der deutsche Markt ist der größte ist übrigens. Die Deutschen sind die wichtigsten Touristen in Rumänien mit den Israelis zusammen. Sie sind einfach zu alt. Und Reisen für junge Leute, also als Beispiel, dieses Jahr hätte ich 4 wunderschöne 12-Tagestouren mit Marco Polo Young Line führen sollen. Ich hätte mich richtig gefreut. Es hätte zwar weitaus weniger Trinkgeld bedeutet, aber das macht nichts. Es wäre einfach mal ein frischer Wind gewesen. 3 von diesen 4 ist annulliert worden. Und jetzt in 2, 3 Wochen habe ich dann tatsächlich eine. Bin sehr gespannt zu sehen, wie viele es sein werden. Wahrscheinlich die absolute Mindestzahl. Der Großteil der Reisen, die ich dieses Jahr hatte, waren 20 Leute im Bus. Am Anfang des Jahres sogar eine Reise mit Top-Preis-Leistungs-Verhältnis, wo wir ja auch gemeinsam unterwegs waren, 17 Leute. Letztes Jahr hatte dieser Reiseveranstalter 35 Leute im Schnitt. Zumindest bei meinen 3 Reisen, die ich damit hatte. Und es sind weitere Reisen annulliert worden dieses Jahr. Das heißt, unser Hauptmarkt bricht uns sowieso weg. Sei es das Alter der Menschen und sei es natürlich die sehr schlechte Situation mit der Qualität, die wir hier bieten können. Und der Hauptmarkt der Zukunft ist natürlich Ostasien. Und bei den Ostasiaten haben wir gerade erst in den letzten 2, 3 Jahren angefangen, einen gewissen Markt zu erschließen. Und da war der Rückgang am stärksten. Wir haben in den letzten 12 Monaten über 10% an asiatischen Touristen verloren. Sie sind zwar nicht angenehm, aber es sind viele und sie haben Geld. Und genau da haben wir keine Chance. Die wollen Luxus. Das muss dann einfach klappen. Da darf kein Schimmel im Bad sein. Da darf der Kellner, wenn man irgendetwas bestellt, nicht anfangen zu rechtfertigen, warum er es nicht hat, sondern hat den Mund zu halten und hat das zu exekutieren. Und genau da steht Rumänien sehr schlecht und deswegen sehe ich auch im Bereich dieser Art von Tourismus in Rumänien keine Zukunft.
Also Ihrer Meinung nach könnte man den Tourismus hierzulande nicht mehr ankurbeln?
Ja, man kann ja immer ankurbeln, aber wenn man sich anguckt, wie groß die Phalanx der Probleme ist oder Herausforderungen, die wir in Rumänien haben, sehe ich diesbezüglich keine Chance. Und zwar deswegen, wir sind ja das europäische Land mit der schlechtesten Infrastruktur. Gerade diesen Monat ist mir dreimal die Lokomotive verbrannt. Also ich saß in Zügen, wo es einen Lokomotivausfall gab. Erst gestern. Ich bin ja gestern extra am Vorabend angekommen, weil ich wusste, wenn ich einen frühen Zug aus Kronstadt nehme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier nicht um 10 Uhr erscheinen kann, sehr, sehr hoch. Und das ist gar nicht humoristisch gemeint. Ich versuche immer 24 Stunden voraus, auch wenn ich Gäste von der Westgrenze Rumäniens abhole, weil es zu oft passiert. Das sind Lokomotiven aus den 70er Jahren. Da steht oft drauf, an der Seite, wann sie gebaut worden sind, von Elektroputere aus Craiova. Das waren keine schlechten Lokomotiven. Die wurden überall in den Ostblock und fast sogar nach Großbritannien exportiert, aber die sind nicht gewartet worden. Es ist Wahnsinn. Wir haben Gleisabschnitte, wo sie eine halbe Stunde am Stück mit 5 km/h fahren. Das heißt, Bahntourismus kann man nicht machen. Und ich bin auch froh, dass wir das nicht machen können, weil wenn Sie angucken, wie sich diese Bahnhöfe, wie die ausschauen, wie es da riecht, es ist peinlich, ausländische Gäste da zu empfangen. Wenn Sie da in eine öffentliche Toilette gehen, haben Sie das Gefühl, Sie sind irgendwo im China, im ruralen China der 90er Jahre. Ich war 2004 zum ersten Mal in China und da waren diese Toiletten waren der Hammer. Ohne starke Zigaretten rauchen konnte man da nicht hin. Und es gibt übrigens, das ist so eine Art, ja, habe ich für mich selber ein Prinzip entwickelt, den Entwicklungsstand einer Gesellschaft erkennt man daran, wie viel Toilettenpapier sie verwendet. Wenn Sie in Rumänien in einen Bahnhof gehen, gerade heute Morgen, ich musste leider auf die Toilette am Hauptbahnhof hier in Bukarest. Und ich habe bekommen einlagiges, ich habe immer das Papier dabei, deswegen man ist ja auf alles vorbereitet hier. Und man bekommt tatsächlich, man glaubt es gar nicht. So viel, das sind, wie wir sind denn das, 25, 30 cm einlagiges Toilettenpapier. Und das soll reichen. Es ist der Wahnsinn. Und vor 3 Jahren habe ich noch extra Papier verlangt. Wie, Sie wollen mehr Papier haben? Dieses Konzept eines ordentlichen Toilettenpapierverbrauches scheint es in weiten Teilen der rumänischen Gesellschaft nicht zu geben. Und das ist, meine ich, todernst, weil es muss ja einen Grund geben, warum so wenig Toilettenpapier gegeben wird. Also das ist ein schwerwiegendes Problem, das wir hier offensichtlich haben. Aber bezüglich Ihrer Frage, wie kurbelt man den Tourismus wieder an? Wir haben ja bis jetzt einen Aspekt noch gar nicht erwähnt. Selbst wenn Rumänien das entwickelste Land sozialer Natur wäre auf diesem Planeten, wir haben gar keine Leute mehr. Es ist, was die letzten 2 bis 3 Jahre auf dem Arbeitsmarkt in Rumänien, nicht nur im Tourismus. Der Tourismus ist nur besonders stark davon betroffen, weil er in den meisten Gesellschaften sowieso in der unteren Intelligenzskala rekrutiert. Menschen, die einigermaßen intelligent sind, die einigermaßen ordentlich ausgebildet sind, die arbeiten doch nicht in einem Hotel. Das ist überall auf der Welt so. Das sind schlecht bezahlte Jobs, sehr gut für Studenten, die wir nicht haben. Die wir nicht haben, weil unsere Universitäten der letzte Müll sind, durch ein hochkorruptes System, wo der Großteil der Professoren daran gewöhnt ist, Noten zu verkaufen. Ein sich selbst respektierender junger Mann oder eine sich selbst respektierende junge Frau studiert doch nicht in diesem Rattenkäfig hier. Es ist Wahnsinn, wie zerfressen das Bildungssystem in Rumänien ist. Die Sozialisten waren ja Götter in der Art und Weise, wie sie sich organisiert haben, im Verhältnis zu, wie das heute funktioniert. Wir haben bis zum Alter von 18 Jahren haben wir noch circa die Möglichkeit zu rekrutieren. Und das wird teilweise gemacht. Ich war jetzt vor kurzem in einem DoubleTree bei Hilton in Oradea. Kein Franchise. Das wird direkt von dieser Hotelkette, DoubleTree ist die 4-Sterne-Sparte von Hilton, administriert. Und das hat man denen angesehen. Die waren nett. Sie haben tatsächlich authentisch gelächelt. Beim Frühstücksbuffet ist mir etwas passiert. Das war gerade die letzte Übernachtung vor diesem kleinen Urlaub, den ich jetzt habe. Etwas passiert, was ich in 2 Jahren als Reiseleiter, in circa 300 Nächten oder 300 Frühstücken in Hotels nicht ein einziges Mal gehört habe. Ich suchte irgendetwas. Und es kam tatsächlich eine junge Kellnerin lächelnd auf mich zu, hat mich gefragt, kann ich Ihnen helfen? Ich wollte sie umarmen. Es ist zum allerersten Mal in 2 Jahren, dass mir so etwas in Rumänien passiert ist. Und Dieses Hotel hatte aber massive Probleme. Das Abendessen hat überhaupt nicht funktioniert. Und zwar deswegen, die haben nur Mädels gehabt im Alter, ich habe einen Junge, war auch dabei, 15 bis 17. Das ist doch die einzige, jünger als 15 dürfen sie nicht sein aus Arbeits, nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern sie können da nicht mit 12-Jährigen arbeiten. Wenn sie älter sind, 18 plus, sind sie nicht mehr im Land. Und diejenigen, die geblieben sind, das ist ja eine Negativselektion, sind im Normalfall nicht in ein Restaurant hineinzubringen. Es sind buchstäblich nicht gebildet genug. Und wenn sie älter sind als 30, im Normalfall, wenn sie sich angucken, es gibt viele Kellner, die sind 50, 60, die haben diese Zikatrice, diese Narbe in der Seele, die man sehr vielen Rumänen ansehen kann. Es muss furchtbar gewesen sein in den 80er Jahren in diesem Land. Ich habe keine aktiven Erinnerungen daran, zumal ich auch aus hochprivilegiertem Hause komme. Mein Großvater war Securitate-Chef für Bukarest in den 50ern. Dann hatte man wahrscheinlich noch gewisse Telefonnummern in der Agenda. Aber für die normale Bevölkerung muss das fürchterlich gewesen sein. Mal abgesehen davon, dass man in den 2000er Jahren, ich bin 2007 zum ersten Mal als Erwachsener nach Rumänien gekommen, da hat man vielen Menschen noch den Rachitismus ansehen können. Also diese Mangelernährung, die in den 80er Jahren stattgefunden hat, und unterentwickelte Körper führen natürlich auch zu unterentwickelten Gehirnen. Wir haben also bereits als Pool, um jetzt in diesem Fall Tourismus, aber das gilt für alle ökonomischen Domänen, eine sehr, sehr schlechte Auswahl. Migranten kommen kaum. Wobei auch das stimmt nicht. Die haben seit einem Jahr, haben sie tatsächlich angefangen, es gibt da Agenturen und viele Hotels arbeiten damit, aus, man glaubt es kaum, aus Nepal, aus Äthiopien, von den Philippinen und aus Vietnam. Das sind so diese vier Länder. Personal hierher zu holen. In ein Land, wo sie einen Mindestlohn von unterhalb von 300 Euro haben. Es ist eine verkehrte Welt. Ihnen wandert praktisch alles aus, was einigermaßen zurechnungsfähig ist. Und hier reden wir zum Beispiel das Fronteros-Gymnasium in Kronstadt. Dort bin ich öfter ins Gespräch gekommen mit Schülern, zumal ich auch ab und zu als Deutschlehrer gearbeitet habe. Bei den Jahrgängen 11. und 12. Klasse. Ich habe die mal gefragt, wie viele von euch werden eigentlich im Ausland studieren? Wir reden hier nicht über 20, 30%, wir reden über 90, 95%. Die sprechen fließend Deutsch. Die hält absolut nichts mehr hier. Wien ist ja, gut, es wäre mit der Bahn relativ schnell erreichbar, Gott sei Dank nicht, ne? Vielleicht bleiben dann zwei aufgrund der schlechten Bahnverbindung in Rumänien. Wir haben ab dem Alter von 18 nichts mehr und diejenigen, die 40 plus sind, sind für den Tourismus nicht zu gebrauchen, weil das sind diese Kaschkabaler-Pané, die hoch zu Rosse dann kommen mit einer Arroganz, dass man sie am liebsten strangulieren möchte, die einem das Gefühl geben, man störe sie, dass man es gewagt hat, ihr Restaurant zu betreten. Meistens sind sie auch noch gekleidet in Pinguine und also Anzug und Krawatte für ein halbwegs unterdurchschnittliches Restaurant. Es ist einfach noch diese Attitüde aus den 80er Jahren, die wir im Tourismus nicht gebrauchen können. Und zwar deswegen, der Konkurrenzkampf im Tourismus ist ja bombastisch. Zumal wir auch noch das Glück oder Pech haben, dass Bulgarien südlich von uns liegt, das kulturell viel interessanter ist als Rumänien. Es hat einfach eine ältere Geschichte, es hat viel länger zum Römischen Reich gehört. Die Ausgrabungsstätten sind viel, viel besser touristisch erschlossen als hier bei uns. Wenn Sie sich angucken, was in die Dobrudscha ist, durchaus interessant. Das ist ja der Teil Rumäniens, der ziemlich lange nicht nur zum Osmanischen, auch zum Römischen Reich gehört hat. Wenn Sie nach Adam Klisi gehen oder meinetwegen auch nach Histria, das ist ja furchtbar. Die haben da einfach nur so wunderschön ein weißes Tickethäuschen dahingestellt und dann kann man dann für 25 Lei sich ein paar Steine angucken. Kaum Informationen, nichts. Das ist der absolute Wahnsinn. Wahnsinn, wie respektlos dieses Land mit seiner eigenen Geschichte umgeht. Und das ist an einem Monument mitten in Bukarest wunderschön zu sehen. Und zwar dieser Obelisk, wo oben eine aufgespießte Olive, Tomate, was auch immer das sein soll, sogar mit diesen Blutflecken, der nicht einfach durch einen Farbbeutel dahin ist, es hat der Künstler, der hat höchstwahrscheinlich 6 Jahre lang Kunst an der Uni studiert, dahin gemacht. Wenn Sie sich da angucken, da ist ja neben diesem Obelisken, wo bereits der ganze Marmor unten abgebrochen ist, haben Sie noch die Tafel, so eine weiße Kredenz, wenn man will, mit einer schwarzen Tafel, wo die Namen der Toten der sogenannten Revolution, es war keine Revolution, aber eher ein Staatsstreich, aber die Namen sind da drauf getan. Das ist das wichtigste Monument des neuen freien Rumäniens, eigentlich so betrachtet. Und da verfällt buchstäblich der Marmor oder Granit oder was das ist. Das ist direkt vor einem Gebäude, das heute zwei oder drei Ministerien beherbergt. Wie respektlos muss man sein mit seiner eigenen Geschichte? Es ist Wahnsinn. Ich kenne kein anderes Land auf der Welt. Im Rumänischen würde man sagen, Bataille de Joc, das seine eigene Geschichte so dermaßen mit Füßen tritt, wie eben dieses Rumänien. Und dieser personelle Aspekt, ich kann jeden Rumänen verstehen, der hier auswandert. Ich habe es jetzt hier 3 Jahre ausgehalten, für mich ist es auch mehr oder weniger das gewesen. Man muss ja einen an der Waffel haben, wenn man nicht gerade Familie hier hat oder irgendetwas Emotionales, was einen hier hält, dann hat man hier nichts zu suchen, weil dieses Land hat einem nichts zu bieten. Und das ist gerade in der heute, wenn man sich anguckt, und das hat jetzt mit dem Tourismus überhaupt nichts zu tun, aber es ist der Zustand der jungen Leute heute, nicht nur in Rumänien, aber Rumänien ist nun einmal Teil der Weltgemeinschaft. Es gibt eigentlich keine Grenzen mehr, wegen des Internets und der Informationsbeschaffung. Am anderen Ende des eurasischen Kontinentes geht ja gerade in Bezug der Technologisierung die Post ab. Wir fahren hier mit Zügen mit 20 km/h, wenn es schnell geht, und in Asien bauen die Hochgeschwindigkeitstrassen mehr oder weniger am Fließband. Die fahren mit 350 km/h. Es ist heute für einen jungen Menschen eine Conditio sine qua non, sich zu bilden, aber nicht im Sinne von Goethe und Schiller, nichts gegen Goethe und Schiller, aber zu verstehen, was es bedeutet, in einer robotisierten Welt zu leben. Man muss das mal gesehen haben, wie sich die Chinesen charakterlich verändert haben, nur in den letzten 15 Jahren. Das sind Maschinen geworden. Und wenn wir nicht selber solche Maschinen werden wollen, wir müssen reisen, zwangsläufig. Man muss irgendwo leben, wo man Zugang zu modernen Informationen hat. Und das haben sie in Rumänien nicht. Es ist eine Gesellschaft, die insgesamt für 20 Millionen Menschen, wobei so viele sind sicher mit Sicherheit nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Rumänien heute mehr als 16 Millionen Einwohner hat. Man muss sich nur die Auswanderungsstatistik angucken und die Geburtenrate, dann kann man das ausrechnen. Demografie ist relativ, das sind ziemlich harte Zahlen. 220 Buchhandlungen. Und der Großteil dieser Buchhandlungen sind eigentlich Schreibwarenläden, die 2, 3 Bücherregale haben. Und der gesamte Markt für Bücher 2017 war 60 Millionen Euro. Das sind irgendwas um die 3 pro Jahr. Das sind 3 bis 4 Euro pro Person pro Jahr. Die teuersten Bücher sind die mit vielen bunten Bildern auf Hochglanzpapier. Das sind meistens dann Bildbände und was man dann sagen kann, ja, ich habe ein Buch im Regal und ab und zu wackelt dann vielleicht auch mal ein Tisch und dann kann man das drunter stellen. Das ist ganz praktisch bei Büchern, das ist mit den Tablets viel schwerer. Und der Rumänen liest nicht, lange Rede, kurzer Sinn. Und das merkt man auch, wenn man sich trifft. Meine letzte Beziehung hier in Bukarest ist auch unter anderem deswegen kaputt gegangen, kann ich hier ganz offen sagen. Man sozialisiert sich im Freundeskreis der eigenen Freundin und stellt fest, in 2 Stunden fällt kein einziger intelligenter Satz. Wenn Sie sich die Rumänen angucken, die Rumänen, den Großteil dieser Bevölkerung, Sie werden selten ein Lächeln sehen. Sie werden hysterisches Lachen sehen, meistens über Witze, die keine sind. Aber ein warmes Lächeln werden Sie nicht sehen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und deswegen im Tourismus, das wird nichts.
Man merkt Ihnen die Enttäuschung an. Was sagen eigentlich die Touristen? Welches Feedback haben Sie gehört?
Je nach sozialer Klasse. Je gebildeter ein Tourist, desto enttäuschter ist er selbstverständlich. Wobei enttäuscht nicht, aber nicht zufrieden. Der Großteil, wir bekommen ja nicht wirklich gebildete Touristen ab. Das ist ja auch das Problem. Meistens solide Mittelschicht. Was aus Deutschland kommen doch einigermaßen akzeptabel ist. Man ist von der Landschaft, von der unberührten Landschaft, sehr begeistert. Was mir persönlich übrigens auch so geht. Man sitzt ja immer vorne im Bus und ist es gewohnt, eine Stunde am Stück zu reden, was man wahrscheinlich auch heute merkt. Und das genieße ich durchaus. Rumänien ist ein unglaublich schönes Land. Das ist ja das Schlimme. Wenn es kein schönes Land wäre, wenn es kein Potenzial hätte. Aber nein, die Touristen sind erstaunlicherweise. Sagen einige, sie wären von der Gastfreundschaft in diesem Land begeistert. Und ich frage dann immer zurück, welche meinen sie denn genau? Aber das ist ja das Schlimme. Es ist nur die Landschaft. Wir haben da noch einige befestigte Kirchenburgen, die finden die Leute ganz nett. Diese bemalten Klöster in der Bukowina. Mehr hat ja Rumänien touristisch erstaunlicherweise nicht. Wir haben keine moderne Infrastruktur. Das gilt eben auch für die Hotels. Und das ist am Ende, kristallisiert sich die Zufriedenheit des Rumänienurlaubs hauptsächlich die unberührte Landschaft. Dass eben keine Infrastruktur da ist. Ein Nichtvorhandensein von Infrastruktur hat ja durchaus Vorteile für die eigene Psyche. Immer dann, wenn man gerade nicht in Eile ist. Also immer dann, wenn man bereits seit 10 Jahren in Pension ist, dann ist Rumänien ein wirklich tolles Land, solange man nicht langfristig hier drin leben muss. Was mir allerdings auffällt jetzt mittlerweile so nach 2, 2,5 Jahren. Ich versuche auf den Internetseiten der Reiseveranstalter aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern mir die Feedbacks anzugucken. Und manchmal verteile ich auch so Fragebögen und dann kann ich selber lesen, was als Feedback dahingeschrieben wird. Die Leute sind schon zufrieden mit dem Urlaub, den sie gebucht haben, der übrigens viel zu teuer ist für das, was wir hier bieten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis für Rumänien ist eine absolute Katastrophe. Unter anderem aus den Gründen, dass unsere Hotels von Mafioten betrieben werden. Man muss sie als Mafioten bezeichnen, weil sie genau das sind. Und sie sind doch organisiert wie mafiotische Strukturen. Nicht unbedingt die Politiker. Das ist nicht das Problem. Die Premierministerin heute ist nicht das Problem Rumäniens. Deswegen wird sie ja kritisiert von den Massenmedien, um abzulenken. Die Leute sagen zwar, dass sie zufrieden sind, aber die Besucherzahlen gehen rapide nach unten. Und das ist unter anderem auch damit zu erklären, die kommen nach Hause, Die haben bereits, als sie in ihrem Freundeskreis, die Touristen, das wird mir sehr, sehr oft erzählt von Leuten, wie du fährst nach Rumänien Urlaub, wo ist das denn? Oder was machst du denn da? Es sind doch Straßenkinder und Straßenhunde. Positiver Aspekt, wir haben keine Straßenkinder mehr, ist auch ganz schön. Aber dann fragen die wahrscheinlich weiter, wie waren die Hotels, wie war das Essen? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine positive Sache über die Lippen gekommen ist. Ich frage in den letzten beiden Tagen einer Rundreise immer und immer wieder meine Leute, was sie dann von den Hotels und den Restaurants halten. Und es wird zwar jetzt nicht offen gesagt, wortwörtlich, ach, das ist für Rumänien gar nicht so schlecht, aber es ist mehr oder weniger das, was gemeint wird. Kein Mensch würde jenseits einer organisierten Rundreise, wo man sich um nichts kümmern muss, freiwillig einen Entspannungsurlaub in Rumänien verbringen. Das ist lächerlich, diese Idee. So schlecht sind unsere Fazilitäten, die wir hier haben. Ich kenne in ganz Rumänien, also wenn Sie jetzt in Deutschland oder Österreich in Ihrem Fall leben würden, Sie würden mich fragen, wo kann ich hier 7 Tage am Stück in einem netten Hotel verbringen? Ich kann Ihnen nichts empfehlen. Die Schwarzmeerküste ist außer Frage. Das ist unvorstellbar, wie primitiv die Klientel an der rumänischen Schwarzmeerküste ist. Und zwar von Navodar bis nach Bamaveke. Man müsste ja quasi mit Selbsthass behaftet sein, um da freiwillig sein Geld zu lassen. Und im Gebirge haben wir auch fast nichts. Das heißt, wo schicke ich sie hin? Ja, was man vielleicht empfehlen könnte, ist irgendwo in Siebenbürgen. Gibt es einige schöne Pensionen da, aber was machen sie da abends? Da werden sie ja wahnsinnig nach 3 Tagen, gerade wenn sie einen urbanen Hintergrund haben. Da wird man zappelig zu werden und dann fängt man an, am nächsten Morgen aus der 2,5 Liter PET-Bierflasche zu trinken, damit man abends nicht mehr zappelt. Ich habe da mal recherchiert und deswegen, nee, was war eigentlich die Frage?
Ja, gute Frage. So, also der Beruf des Reiseleiters ist ein sehr, sehr anstrengender. Wie entspannen Sie sich eigentlich nach so einer Saison?
Das ist eine unglaublich schwer zu beantwortende Frage. Und zwar deswegen, den Job des Reiseleiters kann man ja eigentlich nur dann machen, wenn man sich in die Materie hineinsteigert. Und ich habe das Gefühl, dass ich das die letzten 2 Jahre viel zu viel gemacht habe. Ich habe jetzt seit 10 Tagen nichts mehr zu tun gehabt. Deswegen konnte ich auch hierher kommen. Und das geht erst in 4 Tagen wieder weiter. Man entspannt nicht. Das ist das Problem. Man ist einmal drinnen. Das ist auf der anderen Seite eben auch der Vorteil, man hat nicht das Gefühl zu arbeiten. Ich habe keinen Job. Sie haben ja am Anfang gesagt, Reiseleiter von Beruf. Das ist an sich schon richtig, aber nicht aus meiner Wahrnehmung. Es ist buchstäblich mein Leben geworden. Und das hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass man, es ist psychisch ein Vorteil, eben nicht zur Arbeit zu gehen. Ich kenne dieses Gefühl, zur Arbeit gehen. Ich stehe morgens im Hotel auf und bin hundertprozentig drin, weil im Normalfall bereits eine Beschwerde kommt. Irgendjemand ist in der Badewanne ausgerutscht oder wo kann ich Haftcreme für meine 8. Zähne kaufen? Also das ist ja unsere Realität als Reiseleiter. Wir sind ja eigentlich Altenpfleger. Und der Nachteil ist aber, sie kommen nicht runter. Ich habe ja seit einigen Tagen gewusst, dass ich heute hierher komme und ich habe jeden Tag bestimmt eine Stunde nur darüber nachgedacht, was erzähle ich eigentlich hier. Weil das sind ja so viele Sachen, die, und ich merke das auch bei mir. Das ist, eigentlich müsste ich nicht herkommen, sondern zum Psychiater. Nicht zum Psychologen, also auf die Couch. Und dann, Gott, der Arme, wenn der mal, der arme Psychologe. Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten, weil ich das nicht kann. Ich habe festgestellt, ich habe ein Level erreicht, wo man wahrscheinlich aus diesem Beruf aussteigen muss, weil eben, was wir die letzte halbe Stunde oder wie lange wir schon hier sind, besprochen haben. Es ist ein katastrophaler Beruf. Und das sieht man übrigens auch den Reiseleitern an, die das seit langer Zeit machen. Die sind eben, um sich selber zu schützen, nicht dabei. Aber dadurch, dass sie nicht dabei sind, sind sie eben auch keine guten Reiseleiter. Das manifestiert sich zum Beispiel daran, dass sie nicht interaktionieren mit ihren Gästen. Und was mir aufgefallen ist, ich bin sehr aggressiv mit den Hotels und den Restaurants. Ich glaube, sie haben sogar einmal das Glück gehabt, da zu partizipieren. Die sind das nicht gewohnt. Die sind es nicht gewohnt, von den Reiseleitern Kontra zu bekommen. Und daran kann man auch sehen, diese alten, verkrusteten Strukturen, dieses Geklüngels, man hält irgendwie zusammen. Die Reiseleiter sind auf der Seite der Busfahrer, sind auf der Seite der Hotelbetreiber. Und ich sehe mich als Lobbyist meiner Gäste. Praktisch die Belange, die Sie innerhalb dieser 7, 8, 9 Tage in Rumänien haben, die kanalisieren sich wie mit einer Linse auf meine Person und ich gebe das an die Hotels, an die Agenturen weiter. Und das System kann damit nicht umgehen. Und das bedeutet, es gibt sehr wenige Reiseleiter, die das so machen. Und das ist ein ganz großes Problem. Und apropos, ein Großteil der Reiseleiter in Rumänien sind ja nicht mein Semester, sondern mindestens 20 Jahre älter. Ich weiß nicht, was der Altersdurchschnitt ist, aber nur so, wenn man sich das anguckt, das sind im Normalfall 60, 65. Arg viel mehr als 70 geht wegen der Belastung nicht, aber das sind verhältnismäßig erfahrene Leute. Und erfahren in diesem Sinne bedeutet, wenn die bis 1990 bereits als Reiseleiter gearbeitet haben, dann waren die In 100% der Fälle Kollaborateure der Securitate. Und zwar deswegen, weil sie Zugang zu Ausländern hatten. Und wenn Sie sich die beiden größten Reiseagenturen Rumäniens angucken, und vor allem die größte, die ist benannt nach einer sehr, sehr großen dominanten Gebirgskette in Zentralrumänien. Der Besitzer sozusagen ist eben ein Reiseleiter aus der Zeit. Und das sieht man auch in der Art und Weise, wie er sein Unternehmen führt. Und das sind Platzhirsche. Die haben eine Marktpräsenz, die kann man sich kaum vorstellen. Und solange wir solche Akteure haben, kann sich eben auch nicht wirklich was hier ändern. Und wenn man sich eben in diesen Beruf hineinsteigert, kann man nicht wirklich kann keinen Abstand von dieser Tätigkeit machen, weil sie ist buchstäblich, die Reiseleiterschaft ist praktisch zu der Software geworden, die ich heute auf meinem Gehirn drauf habe seit 2 Jahren. Und es ist sehr, sehr schwer, davon Abstand zu halten. Man versucht es aber, und das war auch einer der Gründe, warum ich nach Kronstadt gezogen bin vor fast 2 Jahren, und durch lange Spaziergänge immer Schularaumassiv, also im Postervaro-Massiv zu machen, bis jetzt noch ohne Kontakt zu Bären. Das will man den Bären auch gar nicht antun. Die müssten ja ziemlich gute Ohrstöpsel haben. Ich würde nämlich das Gleiche weitererzählen, was ich Ihnen hier erzähle. Und Saunagänge. Ich versuche relativ viel Sport zu machen. Und es gibt eine sehr schöne Saunalandschaft in Kronstadt. Und lesen, das überhaupt nichts mit diesem Job zu tun hat. Dann will ich auch von den Moldau-Klöstern nichts mehr hören und auch von den Kirchenburgen. So interessant das auch ist. Aber die Welt ist ja ein wunderschöner Ort und es gibt so viele Sachen. Man kann seinen Horizont erweitern, dann kann man noch länger reden. Aber ja, das mit dem Entspannen, da habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Keine Coping-Strategy, wie man das heute in der Soziologie nennt, gefunden.
Wird eine neue Etappe in Ihrem Leben bald beginnen?
Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das ist ja auch das Schöne. Ich war ja damals 6 Jahre alt und ich bin nur mit meiner Mutter, oder meine Mutter mit mir, nach Deutschland. Das ging ja damals ratzfatz. Kaum waren die Gewehrkugeln in den beiden drinnen, da in Târgoviște, lagen ja überall diese Formulare aus. Und dann konnte man die ausfüllen. Das hat dann noch ein paar Monate gedauert, bis man dann nach Deutschland einreisen konnte. Die Siebenbürger Sachsen, genauso wie die Banater Schwaben, sind ja als sogenannte Volksdeutsche damals von der Bundesrepublik verachtet worden. Und wir hatten 2 Koffer dabei. Und das war's. Und eine Handtasche. Und die ist am ersten Tag in Nürnberg, am 1. Mai 1990 war das, gestohlen worden. Wir hatten also praktisch nichts. Und wobei das stimmt nicht. Also der westdeutsche Staat hat ja damals schon sehr stark geholfen. Wir waren nicht von absoluter Armut betroffen. Auch die Einschulung hatte ich, bin in Deutschland eingeschult worden, großes Glück gehabt, nicht durch dieses Schulsystem hier gehen zu müssen. Also Wahnsinn, wie hier in dieser Kultur mit Kindern umgegangen wird, bis heute. Aber man ist es buchstäblich gewohnt. Alle 1, 2, 3 Jahre kommt eine neue Etappe. Und deswegen diese Art von Stabilität, also im Sinne von sich niederlassen, Familie, Haus, am besten Häuf Kredit oder so etwas, das war nie wirklich Teil meines Horizontes. Und deswegen, ich freue mich schon. Ich habe absolut keine Ahnung. Die Saison geht bis zum 20. Oktober und danach wird ja eine neue Etappe anfangen, aber ich weiß es wirklich nicht. Es ist wie ein weißes Blatt, das da steht, aber ich kann kaum erwarten, es zu beschreiben.
Vielen Dank für Ihre Mühe, herzukommen. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und viel Glück auf Ihrem neuen Weg.
Haben Sie vielen lieben Dank. Es war schön, wieder hier zu Hause zu sein. Wir haben bloß einige 100 Meter von hier gewohnt, bis 89.
Ja, und wenn Sie mal wieder in Bukarest sein sollten, besuchen Sie uns ruhig.
Ja, auf jeden Fall, sicher. Mal schauen, was in der Zukunft kommen wird.